Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Nichts und niemand ist besser als du. Amen dazu. Vielen Dank euch und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe und heute lautet das Thema Gehalten durch Gebet. Die Reihe geht über Nehemia und um es kurz zu sagen, da vorher hier bei der Folie der Dietmar Kammler für nächsten Sonntag eingeblendet war, das ist nicht der Fall, sondern nächsten Sonntag macht Norman Bohley weiter in dieser Nehemia-Reihe. Das einfach so zur Info an euch. Nehemia ist eine faszinierende Person, wie ich finde, im Alten Testament. Und ich freue mich so, bis Pfingsten werden wir insgesamt 4 Predigten zu Nehemia haben. Ich freue mich auf diese kleine Reihe. Damit wir ein bisschen wissen, in welcher Zeit er lebte und was so die Umstände waren, möchte ich euch erst dazu ein bisschen was erzählen, bevor ich dann Nehemia 1 vorlese. Und zwar war es ja so, dass die Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Gott hatte ihnen das oft angekündigt, wenn ihr mir nicht treu seid, dann werde ich euch wegführen lassen. Und so kam es leider auch. Das war nicht so auf einen Schlag, sondern es waren 3 Wegführungen. Bei der 3. Wegführung, da ereignete sich auch das, dass Jerusalem zerstört wurde. Die Stadtmauer und vieles andere wurde zerstört. Und es war trotzdem aber auch so, dass jetzt nicht alle Juden weggeführt waren, sondern einige sind auch im Land geblieben, aber doch eben ein großer Teil wurde da nach Babylon in die Fremde geführt. Eine ganze Zeit später, so 70 Jahre nach der ersten Wegführung, sind die ersten Juden wieder zurückgekehrt. Das war, kurz davor hätte ich vielleicht noch einzeichnen können, da haben die Perser die Babylonier besiegt und dadurch war es nicht mehr das babylonische Großreich, sondern das persische Großreich. Und der persische König, der hat jetzt eben die Juden wieder zurückgehen lassen. Aber auch nicht alle auf einmal, sondern das war nur ein erster Teil. Und viel, viel, viel später kam dann Artaxerxes an die Macht, ein persischer König, alles noch das persische Weltreich. Und er hat auch wieder weitere Juden zurückkehren lassen. Das war dann unter der Leitung von Esra. Aber dieser Artaxerxes hat nach einigen Jahren leider auch dafür gesorgt, dass der Aufbau Jerusalems gestoppt wird. Die waren da kräftig dabei, die Stadt aufzubauen, auch die Stadtmauer und so. Aber Artaxerxes hat zu Gehör bekommen, dass das eine aufrührerische Stadt ist und dass man dem wehren muss. Und dann hat er einen Erlass gegeben, dass dann nicht weitergebaut werden darf. Und so war's. Es wurde nichts mehr weiter gebaut. Und in die gleiche Zeit, in diese Regierungszeit von Artaxerxes, fällt auch die Zeit von Nehemia. Artaxerxes insgesamt war 40 Jahre so an der Macht und Nehemia war ein wichtiger Mann bei ihm, wir werden das gleich lesen. Wir sehen hier aber auch der Nehemia, das war einer so von der 3., 4. Generation oder so da in diesem Exil. Also er selber hat Jerusalem und Juda und alles nicht gekannt und doch hat er es im Herzen gehabt, weil er es von seinen Vorfahren gehört hat, dass sie aus dieser Stadt Jerusalem kamen und aus diesem Land. Und bei diesen Juden im Exil, da hat es noch eine viel größere Rolle gespielt, diese Heimat. Und das eben auch, wo der Tempel stand, diese Stadt. Und so, obwohl er es gar nicht kannte, war ihm diese Stadt sehr wichtig. Nehemia, dieses Buch beginnt mit den Worten: Dieses Buch enthält den Bericht von Nehemia, dem Sohn des Hachalja, im 20. Regierungsjahr von König Artaxerxes. Im Monat Kislev war ich in der Hauptstadt Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Lest gleich weiter, aber einfach, dass wir es uns so ein bisschen vorstellen können. Nehemia ist einer von denen, der eben immer noch in der Fremde ist. Wahrscheinlich nicht freiwillig, sondern wahrscheinlich war er als Sklave dort, auch wenn er eine wichtige Stellung hatte. Und jetzt bekommt er eben Besuch von einem seiner leiblichen Brüder und einigen anderen. Und ich lese uns jetzt das ganze erste Kapitel vor. Ihr dürft einfach zuhören und es euch so vor eurem inneren Auge vorstellen. Also Hanani, einer meiner Brüder, kam mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die der Gefangenschaft entgangen und in der Heimat geblieben sind? Wie ist die Lage in Jerusalem? Sie antworteten, den Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht gut. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmern und die Stadttore sind im Feuer verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Bitte, hör mir aufmerksam zu und schau auf unsere Not. Hör das Gebet deines Knechtes. Tag und Nacht bete ich für deine Knechte, die Israeliten. Ich bekenne die Sünden, die die Israeliten gegen dich begangen haben. Auch meine Verwandten und ich haben Unrecht getan. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben deine Gebote nicht eingehalten. Die Rechtsvorschriften und Gesetze, die du deinem Knecht Mose gegeben hast, haben wir nicht befolgt. Denk doch an das, was du deinem Knecht Mose gesagt hast. Wenn ihr mir untreu werdet, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote einhaltet und befolgt, werde ich euch wieder sammeln. Selbst vom Ende der Welt würde ich euch zurückholen. Ich werde euch an den ausgewählten Ort bringen, dorthin, wo ich in meinem Namen gegenwärtig bin. Denn sie sind deine Knechte und dein Volk. Durch deine große Macht und deine starke Hand hast du sie aus Ägypten befreit. Ach Herr, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes. Hör auf das Gebet aller, die bereit sind, dir zu dienen und dich zu ehren. Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Ich war der Mundschenk des Königs. Ganz schön langes Gebet, was uns der Nehemia hier überliefert. Ich habe es euch in der vollen Länge vorgelesen, jetzt das ganze Kapitel 1. Wir merken, es ist ihm wichtig und wir werden es nachher anschauen, dieses Gebet. Aber zuerst nochmal zum Anfang. Nehemia, er ist da in der Fremde und wahrscheinlich war es nicht immer so toll, die Arbeit bei Artaxerxes. Artaxerxes, wir müssen wissen, er war ja nicht so ein Provinzkönig, sondern er war der Herrscher des Persischen Reiches, also die Großmacht damals. Vergleichbar so mit den Kaisern später, mit den römischen Kaisern, so ein Nero, so ein Typ war das. Und wahrscheinlich war es nicht immer so ein Vergnügen, unter ihm zu arbeiten. Und jetzt kommt da jemand aus der Heimat, Besuch ist eh schon toll, aber dann eben auch, es ist schön, mal was anderes zu hören. Nicht immer von diesem Persischen Reich, sondern jetzt mal von der Heimat. Dort, wo es hoffentlich läuft, wo es den Menschen gut geht, wo die Juden wieder da wohnen, wo sie wohnen sollen. Es war echt so eine ganz andere Zeit, gell? Kein Telefon, kein Internet und nichts. Man wusste nicht, was ein paar hundert Kilometer weiter geschieht, wenn da nicht mal jemand vorbeikam, der was erzählt hat. Also, ich finde im Vers 2, wir merken so richtig die Freude bei Nehemia. Und dann kommt der Vers 3. Und das ist so der Schlag. Sie antworteten, diese Freunde von Nehemia, den Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht gut. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmer und die Stadttore sind im Feuer verbrannt. All das, was sich Nehemia so schön ausgedacht hat, ist mit einem Schlag zunichte. Und ich denke, das war so eine richtig krasse Krise für ihn. Er sagt es im nächsten Vers ja dann auch ganz offen und schonungslos: Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang. Nehemia ist in so einer richtigen Krise. Und ich denke, viele Menschen in unserem Volk geht es ähnlich. Sie befinden sich auch in einer Krise. Manches ist einfach, die einen und anderen haben eine private, schwierige Zeit. Und für die anderen ist das, was uns jetzt über ein Jahr so beschäftigt, eben so eine Krise. Die Angst vor Corona, dieser Krankheit, die einem das Leben kosten kann oder unter Umständen schwere, langwierige Schäden einbringen kann. Da haben die einen davor Angst, das ist die Krise für die einen. Und die anderen haben Angst vor den Auswirkungen im Blick auf die Maßnahmen, die von der Regierung getroffen werden. Dass eben solche Dinge, dass Kontakte nicht möglich sind und dieses und jenes eingeschränkt ist, sich schlecht auswirken wird. Und natürlich die ganzen wirtschaftlichen Dinge und so weiter. Ich sehe auf der einen wie auf der anderen Seite viel Angst. Und ich will jetzt gar nichts sagen, wer da recht hat. Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo in der Mitte. Aber um was es mir geht, ist, wohin gehen wir mit unserer Angst? Was ist unsere Reaktion auf eine Krise? Nehemias Reaktion war, zu Gott zu gehen. Er ging ins Gebet, wie wir das manchmal so schön sagen. Und er war gehalten durchs Gebet. Beziehungsweise letztlich war er gehalten durch Gott, aber durch das Gebet hat er bei Gott angedockt. Was für ein Vorrecht. Mit allen Ängsten und Sorgen und allem, was einen bewegt, zu Gott kommen zu können. Ihm das im Gebet sagen zu können. Es dem zu bringen, der über allem steht und dem nicht so schnell aus der Bahn wirft. Ich finde, das ist ein riesiges Privileg. Wir dürfen davon Gebrauch machen, wir dürfen gehalten sein. Aus diesem Grund finde ich es auch so gut und schön, dass wir hier im Verband in einigen Wochen einen Gebetstag haben werden. Als SV-Verband wollen wir diesen Gebetstag haben. Wir werden uns hier beteiligen und wir werden euch noch sagen, wie das sein wird. Zum einen wird der Gottesdienst sich darum drehen, zum anderen werden wir vorschlagen, Gebetsspaziergänge zu machen. Also schön, wenn ihr euch einfach den Tag so mit einplant. Und das soll nicht nur so ein Tag sein, sondern letztlich soll das so eine Bewegung auslösen. Wir wollen als Verband so ein Verband des Gebetes sein. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde so eine Gemeinde des Gebetes sind. Michael Siebeneich, der Pastor von Treffpunkt Leben, hat mir kürzlich erzählt, dass sie jede Woche ein Gemeindegebet haben. Das machen sie zurzeit über Zoom. Und in dieser Zeit, sagt er, sind eher mehr dabei als sonst, weil der Vorteil von Zoom ist jetzt auch das, dass man sich nicht irgendwie groß auf den Weg machen muss, sondern man kann 2 Minuten vorher den Computer starten und ist dann dabei und danach ist man eben auch schon wieder zu Hause. Und ich kam schon wieder ins Fragen. Wir hatten das bis vor einigen Jahren, so ein monatliches Gemeindegebet und haben es dann aufgehört, weil es immer weniger wurden. Aber ich habe mich gefragt, wäre das doch eine Möglichkeit, dass wir es wieder starten und dass bei allem, wo wir es manchmal schade finden, dass wir uns nicht treffen können, aber dass wir auch die Vorteile sehen, dass über Zoom manches einfacher ist. Ich sage es einfach so, wenn er sagt, ja, ich wäre dabei, dann kommt doch bitte auf mich oder auf jemand aus dem GLK, aus unserem Gemeindeleitungskreis zu, dann können wir es gerne starten. Nur wir wollen nicht was starten und es macht niemand mit, aber wenn eben so dieses Signal kommt, dann starten wir das gerne. Gebet ist ein großes Privileg, persönlich, als Gemeinde, als Verband. Und ganz klar, ich weiß, dass auch, wenn wir jetzt das offizielle Gemeindegebet nicht haben, dass viel gebetet wird. Dafür bin ich richtig dankbar. Und jetzt einfach so die Ermutigung, lasst uns dranbleiben und lasst uns gerne noch einen Schritt weitergehen. In diesem Kapitel Nehemia 1, da ist der zweite und größere Teil, ist dann dieses Gebet von Nehemia. Und wir wollen uns das anschauen. Ich sehe so verschiedene Elemente in diesem Gebet. Wir wollen uns diese Elemente anschauen, auch so mit dem, dass wir da selber was lernen können für unser Gebetsleben. Nehemia beginnt mit diesen Worten: Ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott. Was macht Nehemia da? Er lenkt seinen Blick auf die Größe Gottes. Wir könnten es auch sagen, das Lob Gottes, das steht am Anfang. Für uns klingt es vielleicht ein bisschen komisch, wenn er sagt, du furchterregender Gott. Manche Übersetzungen sagen, du ehrfurchtgebietender Gott. Aber genau genommen steht da schon furchterregender Gott. Auch das ist eine Seite von Gott. Und wir sehen dabei, dass er eben nicht irgendjemand ist. Nein, Gott ist eben auch ein furchterregender Gott. Und wenn er dann, was Nehemia auch sagt in Vers 5, zu seinem Bund steht und Gnade schenkt, dann ist es noch viel bedeutender, wenn wir das auf diesem Hintergrund des furchterregenden Gottes sehen. Und so ist Gott. Wir treffen uns als GLK so alle 2 Wochen zum Gebet, als Leitungskreis, morgens von 6:30 bis 7. Und wir machen es auch so, dass wir mit dem Lob Gottes starten. Das haben wir uns nicht so selber überlegt, das haben wir auch von anderen übernommen. Ich finde es richtig gut, so Gebet in 4 Schritten. Das erste ist das Lob Gottes. Für mich ist es sehr gut, weil ganz ehrlich, bei mir rutscht es so schnell raus, das Lob Gottes. Ich bin immer schnell beim Bitten. Aber es ist gut, Gott erstmal zu loben und zu sehen, hey, Gott ist groß. Bei diesem GLK-Gebet, bei diesen 4 Schritten, kommt als zweites so eine Zeit der Stille, wo man Sünde bekennt. So in der Stille. Wir gucken mal, wie Nehemia weitermacht. Er sagt da in Vers 6 im zweiten Teil: Ich bekenne die Sünden, die die Israeliten gegen dich begangen haben. Auch meine Verwandten und ich haben Unrecht getan. Und es geht noch weiter. Er macht es genauso, er bekennt Sünde. Das ist eine gute Sache, Sünde zu bekennen, bevor man dann weitergeht. Eigene Sünde. Und hier ist jetzt spannend, er bekennt auch die Sünde von seinem Volk. Vor ein paar Tagen am Donnerstag, 8. April, da war dieser Tag, an dem das Volk Israel an die 6 Millionen ermordeten Juden denkt, die unter den Nationalsozialisten ermordet wurden. Das ist immer am 8. April. Ganz ehrlich, ich wusste es nicht, aber unser Innenminister hier von Baden-Württemberg hat daran erinnert, der Thomas Strobel, und so habe ich es auch mitbekommen. Diese Zahl 6 Millionen, die ist mir schon lange bekannt. Aber jetzt hat es mich doch nochmal neu getroffen, dass ich dachte, 6 Millionen, was für eine unfassbare große Zahl an Menschen, die durch mein Volk ums Leben gekommen ist, die umgebracht wurde. Und jetzt bin ich schnell dabei zu sagen, ich habe damals noch nicht gelebt, ich kann nichts dafür. Aber ich sage euch was, Nehemia hat auch nicht gelebt, als seine Vorfahren untreu waren gegenüber Gott und dann nach Babylon geführt worden sind. Das war 150 Jahre vor seiner Zeit. Und er stellt sich trotzdem zu der Schuld seines Volkes und bekennt es vor Gott. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns zu der Schuld unseres Volkes stellen, wenn wir das vor Gott bekennen und dann auch, dann kommt doch gleich der Dank mit dazu, oder? Dass Gott es so gut meint mit unserem Volk. Also für mich ist es ein unfassbares Geschenk, dass es uns in diesen vielen Jahrzehnten jetzt so gut geht. Ein großes Geschenk. Und dann gibt es andere Dinge, wo unser Volk aktuell Schuld auf sich lädt. Und es ist gut, wenn wir auch das bekennen, auch wenn wir vielleicht nicht direkt daran beteiligt sind. Lob Gottes, Schuld bekennen. In unserem Gebet kommt dann der Dank. Bei Nehemia geht es ein bisschen anders weiter, aber ich will es kurz nennen, weil das mit dem Dank finde ich auch richtig gut. Das ist so ähnlich wie mit dem Lob Gottes. Das vergisst man manchmal so schnell. Wenn wir als Leitungskreis dann zusammen beten, dann ist man so kurz gefordert, für was kann man denn jetzt eigentlich danken? Und wenn man kurz überlegt, dann merkt man, ach ja, da gibt es eine ganze Reihe. Und durch das Danken wird man automatisch eben erinnert an das, was Gott Gutes tut. Und das vierte ist dann noch die Bitte. Jetzt bei Nehemia, wie macht er weiter? Das war Buße und Sündenbekenntnis. Nehemia macht weiter, denk doch an das, was du deinem Knecht Mose zugesagt hast. Wenn ihr mir untreu werdet, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Das hatte Gott gesagt und so kam es auch. Aber das ist nicht alles, was Gott gesagt hat und Nehemia macht weiter. Gott hat auch gesagt, wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote einhaltet und befolgt, werde ich euch wieder sammeln. Selbst vom Ende der Welt würde ich euch zurückbringen. Ich werde euch an den ausgewählten Ort bringen, dorthin, wo ich in meinem Namen gegenwärtig bin. Was meint er mit diesem Ort? Er meint Jerusalem, der Ort, wo eben auch der Tempel steht. Was macht Nehemia? Nehemia erinnert Gott an seine Zusagen. Es ist eine gute Sache, mit Bibelversen und mit Verheißungen Gottes zu beten. Nur dazu muss man sie halt auch kennen. Insofern ist es gut, wenn wir die Bibel kennen. Und genau genommen müssen wir Gott nicht an seine Verheißungen, an seine Zusagen erinnern. Das weiß er schon selber. Aber wenn wir es aussprechen, dann erinnern wir uns daran, was Gott zugesagt hat. Und so kannst du zum Beispiel so beten, dass du sagst, Gott, du hast zugesagt, dass die, die auf dich vertrauen, neue Kraft bekommen und auffahren mit Flügeln wie Adler, so wie es in Jesaja 40, 31 steht. Und so bitte ich dich, Gott, dass du mir neue Kraft gibst, wo mir es jetzt an Kraft fehlt. Also nur so als ein Beispiel, so können wir mit diesen Verheißungen Gottes beten. Nehemia ist gehalten im Gebet, auch durch diese Verheißungen Gottes, an die er erinnert. Also wir hatten jetzt bei ihm Lob, Buße und diese Verheißungen oder Gottes Zusagen. Und damit kommen wir zu den Bitten. Bei unserem Gebet Mittwochmorgens kommt es dann als viertes und eben auch bei Nehemia. Er kommt zum Schluss zu dieser Bitte, die er da äußert. Ach Herr, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes. Für das Gebet könnte man auch mit Flehen übersetzen. Hab ein offenes Ohr für das Flehen deines Knechtes. Wir merken es, Nehemia ist so richtig leidenschaftlich mit dabei. Vorher schon, gell, haben wir es gehört, er sagt, er hat tagelang getrauert, gefastet und gebetet. Also er hat hier schon sehr ausführlich sein Gebet aufgeschrieben, aber das war nicht alles, sondern er hat tagelang gebetet und er hat auch gefastet. Er hat sich richtig was kosten lassen. Er hat sich richtig reingehängt. Damit ist er mir ein großes Vorbild für das, wie er auf so eine Krise reagiert. Für das, wie er auf diese Nachrichten reagiert, die er da eben aus der Heimat hört. Er geht ins Gebet und er hängt sich richtig rein. Ein anderes Vorbild ist James Fraser. Wird manchmal auch Jim Fraser genannt. Vielleicht kennen ihn die einen und anderen. Es gibt diese Biografie über ihn. Hat gelebt von 1886 bis 1938 und er war als Missionar im Bergland von China. Er war da bei den Lisus, so ein Volksstamm in China. Und das Besondere bei ihm ist, dass er jahrelang dort war, ohne dass sich überhaupt irgendwas getan hat. Aber er hat dort ausgehalten und er hat gebetet. Er war so ein anhaltender Beter. Und dann war es ihm wichtig, dass auch Leute in seiner Heimat in England für diese Lisus beten. Und diesen Leuten hat er dann Briefe geschrieben und deshalb wissen wir einiges von dem, was ihm im Blick aufs Gebet wichtig war. Und da er so ein großer Beter war, hat er da auch viel dazu zu sagen. Und ich habe schon vor längerer Zeit das Buch gelesen. Ich habe mir jetzt gesagt, ich will es wieder lesen. Ein bisschen könnte ich jetzt reinlesen. Eins, was mich sehr bewegt hat, ist, er spricht von diesem Gebet des Glaubens. Was ist damit gemeint? Er erzählt es so von sich, dass er sagt, ich habe jetzt 4 Jahre für die Lisus gebetet und jetzt hat mich Gott an einen Punkt geführt, wo das Gebet des Glaubens dran ist. Und das beschreibt er selber dann so, ich wusste genau, dass die Zeit für das Gebet des Glaubens gekommen war. Und dann, im vollen Bewusstsein, was ich tat und was es mich kosten könnte, wagte ich es endgültig, die Bitte im Glauben auszusprechen. Und mit die Bitte, da meinte er, was er von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat, nämlich für mehrere 100 Lisu-Familien zu beten, dass die zum Glauben an Jesus kommen. Und jetzt sagt er, er hat lang dafür gebetet und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, das im Glauben auszusprechen. Und nachdem er das gemacht hat, wusste er, jawohl, es wird geschehen. Gott hat das Gebet erhört, auch wenn die Erfüllung des Gebetes überhaupt gar nicht zu sehen ist. Es hat nämlich noch einige Jahre gedauert, bis die ersten Lisu zum Glauben gekommen sind. Aber er wusste, Gott hat es erhört. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich das jetzt schon sehe oder nicht, sondern Gott hat es erhört, weil ich dieses Gebet im Glauben gebetet habe. Man merkt bei ihm, das ist auch nicht immer dran, dieses Gebet des Glaubens. Aber wenn Gott dahin führt, dann ist es dran, so zu beten, mit allen Konsequenzen, was es dann eben auch hat. Auch das klingt hier bei ihm an. Wenn ich sowas lese, dann merke ich, dass da noch viel Luft nach oben ist bei mir, was so das Gebet anbetrifft. Ich merke, dass ich da noch viel lernen und erfahren kann im Blick aufs Gebet. Aber ich habe mir auch gesagt, dass ich das möchte, dass ich da noch mehr lernen und erfahren möchte. Weil wenn wir schon dieses große Vorrecht haben, dass wir durchs Gebet unsere Welt hier mitgestalten können, dann lasst uns doch von diesem Vorrecht auch Gebrauch machen. Es ist für mich immer noch ein Geheimnis, warum Gott sich daran gebunden hat, an unser Gebet. Aber wenn es schon so ist, dass er Dinge tut, weil wir beten, dann lasst uns dieses Gebet nützen. Und ich frage dich, willst du so einen Schritt weitergehen im Blick aufs Gebet? Willst du noch so einen Schritt tiefer reinkommen in das Gebet? Dann kannst du es einfach zu Jesus so sagen und sagen, Jesus, schenk's mir, dass ich in der Abhängigkeit von dir weiterkomme im Gebet, dass ich das bete, was du selbst auf dem Herzen hast, damit du das tun kannst, was du tun willst in dieser Welt. Ich wünsche mir es für mich und für uns, dass wir noch so einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, Jesus erhört dieses Gebet sehr gern. Und außerdem können wir Bücher lesen. Auch das hilft. Andere, die Erfahrungen gemacht haben, die da solche Vorbilder sind, bei denen können wir uns eben auch was abschneiden. Wenn man betet, dann bedeutet es nicht, dass man nicht auch handelt. Das merkt man hier bei Jim Fraser, gell? Er sagt es ja so ganz klar, dass er im vollen Bewusstsein, was ich tat und was es mich kosten könnte, dann dieses Gebet, diese Bitte im Glauben aussprach. Also er wusste, wenn die zum Glauben kommen, da gibt es viel zu tun. Und so war es dann später auch. Diese mehrere 100 Lisu-Familien sind zum Glauben gekommen und er war vollauf beschäftigt. Bei Nehemia sehen wir es auch. Nehemia hat gebetet und war bereit zu handeln. Hier Vers 11, da sagt er das ja so. Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Er war bereit, zu diesem König zu gehen und diese verrückte Bitte zu äußern, dass er, der Nehemia, nach Jerusalem reisen dürfe, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Vielleicht habt ihr es im Kopf, dass dieser Artaxerxes, dem er diente, der gleiche Artaxerxes ist, der einige Jahre vorher angeordnet hat, dass dieser Stadtaufbau wieder gestoppt werden soll. Und jetzt will er diesen König fragen, ob er als Nehemia da hingehen kann. Das ist ja verrückt. Aber er war bereit dazu. Das hätte ihn Kopf und Kragen kosten können. Also im wahrsten Sinn des Wortes. Da hätte sein können, der König lässt ihn den Kopf kürzer machen. Aber tatsächlich, er ist gegangen. Im zweiten Kapitel können wir das lesen. Beziehungsweise er hat die Möglichkeit bekommen, dem König was zu sagen. Und das Geniale ist, der König hat es gewährt. Unglaublich. Aber in Kapitel 2, Vers 8 steht, und der König gewährte es mir, und jetzt kommt gleich die Begründung, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Es ist ganz sicher diesem Gebetskampf im Voraus zuzuschreiben, dass der König das gewährte. Anders wäre das nicht denkbar. Und dann ist Nehemia hingezogen. Und wenn wir Nehemia lesen, wir werden es in den nächsten Wochen so haben, und ihr könnt es gerne, ich empfehle es euch einfach mal so ein Stück durchzulesen, da merkt man, Nehemia ist echt so ein Machertyp. Also er sieht die Dinge und packt sie an, aber er macht es mit Gottes Hilfe. Hier bereitet er es intensiv im Gebet vor und auch sonst macht er es in dieser Abhängigkeit von Gott. Abschließend, vielleicht habt ihr euch auch gedacht, wow, Nehemia als jüdischer Sklave ist der Mundschenk des Königs. Also dieser kurze Satz da am Ende von diesem Kapitel, ich war der Mundschenk des Königs, der hat es ja schon in sich, weil der Mundschenk, das war einer der engsten Vertrauten des Königs. Ja, Nehemia war dieser enge Vertraute und das bestimmt nicht aus Zufall, sondern weil Gott es so geführt hat, weil Gott ihn dahin gestellt hat. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ich bin jetzt nicht in so einer einflussreichen Situation, in so einer einflussreichen Position jetzt. Aber ich will dir sagen, da wo du bist, bist du genau richtig. Denn du bist vielleicht der einzige Christ in deinem Umfeld. Es gibt vielleicht eine ganze Reihe Menschen, die kennen keinen anderen Christen als dich. Und deswegen ist es wichtig, dass du da bist. Und vielleicht hat Gott genau für dich einen Auftrag an der Stelle, wo du bist. Und dann packst du einfach mit seiner Hilfe an. Und manche von uns haben eine besondere Position. Und dann sage ich dir, es ist gut, dass du dort bist. Und es ist gut, dass du die Verantwortung da trägst. Und sei dir bewusst, Gott hat dich dahin gestellt. Und hab so dieses offene Ohr für das, was Gott mit dir da vorhat. Ob da oder da, lass dich von Gott gebrauchen, wo du bist. Und geh die Dinge mit Gottes Hilfe an. Nehemia war in dieser Krise gehalten durch Gebet. Auch du und ich, wir dürfen mit unseren Sorgen und Ängsten und was es auch immer ist, zu Gott kommen und da den Halt suchen. Und Nehemia ließ sich gebrauchen von Gott an der Stelle, an der er war. Er hat die Dinge intensiv im Gebet vorbereitet und hat sie mit Gottes Hilfe angepackt. Ich finde, er ist ein großes Vorbild und wir wollen von ihm lernen. Amen. Jetzt wollen wir beten und es ist schön, wenn wir dazu aufstehen, wieder so zur Ehre Gottes. Großer Gott, lieber Vater im Himmel, du bist groß und mächtig. Du stehst über jedem mächtigen Herrscher, egal ob es damals der Artaxerxes ist oder ob es die Herrscher von heute sind oder irgendwelche wichtigen Leute, du stehst drüber. Und dir entgleitet nichts. Du hast auch den Überblick, nicht nur über die ganze Welt, sondern auch über die ganze Zeit. Du siehst, was war und was ist und was kommt. Wir geben dir die Ehre. Und wir bekennen dir auch unsere Schuld, persönliche Schuld, aber auch die Schuld unseres Volkes. Unser Volk hat eine unfassbar große Menge Juden umgebracht. Dieses Volk, das von dir ausgewählt war. Wir bekennen uns dazu und beten um Vergebung. Und wir danken dir für diese große Gnade, die du uns erwiesen hast, dass es uns so gut geht. Das ist auch unfassbar. Wir danken dir für all das Gute, für Wohlstand und ganz besonders für Frieden. Und danke, dass wir das Vorrecht des Gebets haben. Danke, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu dir kommen dürfen. Und jetzt bitte ich dich, dass du selbst uns gibst, dass wir da noch so einen Schritt weiterkommen, dass wir solche sind, die in der Abhängigkeit von dir, Jesus, das beten, was dir wichtig ist, so damit du das tun kannst, was du tun willst in dieser Welt. Und das alles zu deiner Ehre. Wir beten um dein Wirken an uns und durch uns zu deiner Ehre. Amen.